Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Ostern gilt als das wichtigste Fest des Christentums und es ist ein Fest, das ohne die Figur des Opfers nicht zu denken ist. Der Tod Jesu am Kreuz steht seit jeher für Hingabe und Aufopferung für andere. Wie hat sich die Vorstellung vom Opfer verändert und was hat die Verbreitung psychotherapeutischen Denkens damit zu tun? Genau darüber macht sich Maria Sibylla Lotter Gedanken in ihrem Buch Opfer über Verwundbarkeit als Selbstbild. Und sie erklärt, wie sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Konfliktkultur mit neuen Strukturen und Dynamiken herausgebildet hat. Maria Sibylla Lotter ist Professorin für Ethik und Ästhetik an der Ruhr-Universität Bochum und jetzt aus Freiburg zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Ich freue mich auch. Lassen Sie uns vielleicht anfangen mit dieser Figur von Jesus. Ist das eigentlich heute gar nicht mehr so richtig denkbar in kriegerischen Zeiten, in denen wir eine Renaissance von Siegern und starken Helden, vermeintlich starken Helden erleben?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also einerseits denke ich, ist die christliche Tradition immer noch extrem präsent. Ich denke vor allem in den Protestbewegungen, also die ganz viele Figuren christlichen Denkens aufgenommen haben. Das sah man ja ganz deutlich 2020 im Gefolge der Proteste nach der Ermordung von George Floyd in den USA. Die Protestbewegung nahm ganz ausdrücklich rituelle, religiöse und speziell christliche Motive auf. Also insofern ist Jesus gar nicht unzeitgemäß. Er ist sehr präsent in den heutigen Protestbewegungen, etwa Black Lives Matter oder all dem, was so unter dem Stichwort Woke läuft. Also etwas übersteigert, könnte man sogar sagen. Der englische Historiker Tom Holland hat es sogar ausdrücklich vertreten, dass viele linke Bewegungen quasi Weiterführungen christlicher Sekten seien. Andererseits, da haben Sie völlig recht, haben wir quasi eine Rückbewegung, also dass die Vorstellung, die wir speziell mit dem Christentum verbinden, die Schwachen, die sollten besonders geschützt werden, auf die sollte besondere Aufmerksamkeit gerichtet werden, die sollten an Wert geschätzt und gesellschaftlich integriert werden, dass das zurücktritt zugunsten so einer neuen Politik der Härte und einer Rhetorik der reinen Machtdurchsetzung. Ich denke aber sogar, das lässt sich in gewisser Hinsicht auf die neuen Formen des Christentums in den linken Protestbewegungen rückbeziehen, weil das sehr stark eine Antibewegung zu dem Wertkanon der Protestbewegung ist.
Ich würde da gerne den Philosophen Slavoj Žižek mit reinbringen, der es als Ausdruck unserer Zeit bezeichnet hat, dass man sich eher selber als Opfer fühlt, statt dass man Opfer für andere bringt. Würden Sie dieser Diagnose zustimmen?
Da ist auf jeden Fall etwas dran, weil der Opferbegriff sich im Laufe des 20. Jahrhunderts verändert hat, auch umgewertet worden ist und dabei die Wertschätzung des heroischen Opfers, nenne ich das mal, die es schon immer gab. Also dass Menschen sich selbst, etwa als Soldaten im Krieg oder für eine gerechte Sache, zum Opfer bringen, indem sie hohe Risiken eingehen und ihr Leben verlieren. Das ist im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend zurückgetreten gegenüber einer Wertschätzung des passiven Opfers, also des zum Opferfallens äußerer Gewalt, ohne dass man das aktiv durch eigenes Tun herausgefordert hätte. Und das lässt sich letztlich nur erklären als Reaktion auf den Holocaust. Also das ist eine Umwertung, die mit der Umwertung der Opfer des Holocaust zu tun hat. Elie Wiesel hat das so seit den späten 60er Jahren ganz aktiv betrieben, vor dem Hintergrund, dass die jüdischen Opfer des Holocaust nach dem Krieg im Vergleich etwa zu den Widerstandskämpfern erst einmal nahezu marginalisiert waren, also dass man kaum Interesse an ihrer Geschichte hatte. dass man sie wenig wertschätzte. Und im Laufe der 70er und 80er Jahre, besonders dann in den späten 80er Jahren, als die Aufarbeitung der Zeugnisse der Holocaust-Überlebenden begann und man die auf Video aufzeichnete, da änderte sich das sehr stark. Also das passive Opfer, das ohne eigenes Zutun Opfer von Gewalt geworden war, stand jetzt viel mehr im Zentrum als vorher. Und gleichzeitig kam auch noch eine Verbindung dieses Opferbegriffs mit dem Traumabegriff hinzu, der dazu führte, dass wir Opfer seit den 80er, 90er Jahren nicht nur als geschädigte Person, also die irgendeinen Schaden erlitten haben, sondern eben auch als psychisch verletzte Person wahrnehmen.
Der Publizist Jan-Philipp Remsma hat da auch darauf aufmerksam gemacht, dass Opfer eben früher auf Misstrauen, auf Ablehnung gestoßen sind, aber eben durch die Holocaust-Überlebenden sich da ein grundsätzlicher Wandel in dem Verständnis des Opfers ereignet hat. Würden Sie sagen, dass das speziell nur für Deutschland zutrifft oder sehen wir das auch in Europa und darüber hinaus?
Ich denke, das ist eine breite Entwicklung in den westlichen Ländern, die auch gar nicht mal von Deutschland ausging, sondern in der die USA eine große Rolle spielte. Ich würde aber sagen, die Entstigmatisierung des Opfers beginnt nicht erst mit der Rezeption der Zeugnisse der Holocaust-Überlebenden. Das fand ja sehr spät statt, also eben eigentlich erst in den 80er Jahren mit großer Aufmerksamkeit. Aber die Protestbewegungen in den 60er Jahren, die Emanzipationsbewegungen, haben ja auch schon dazu geführt, dass etwa weibliche Opfer männlicher Gewalt diese Stigmatisierung des Opferbegriffs allmählich auflösten, indem sie in öffentlichen Speak-outs über ihre eigenen Gewalterfahrungen sprachen und indem man sich dann auch bemühte, die fatale Situation vieler Vergewaltigungsopfer vor Gericht, dass die Rechtsanwälte der Gegenseite versuchten, ihre Aussagen unglaubwürdig zu machen, indem sie von einem Stereotyp des verletzten Vergewaltigungsopfers ausging, jemand, der sein normales Leben gar nicht mehr weiterleben kann, der zutiefst zerstört ist, das mit der Realität wenig zu tun hatte. Ja, und man bemühte sich, diese Stereotypen aufzulösen. Und das führte dazu, dass es selbstverständlich wurde, wahrzunehmen, dass es sexuelle Gewalt gegen Frauen gibt, dass sie weit verbreitet ist und dass sie inakzeptabel ist.
Können Sie erklären, warum wir heutzutage so eine große Aufmerksamkeit für Opfer haben im Diskurs? Sie haben eben sogar die These aufgestellt, dass wir bei politischen Bewegungen eine Resakralisierung des Opfers sehen können. Inwiefern?
Ja, ich denke, da kommen ganz viele Entwicklungen zusammen. Also, dass wir eine große Aufwertung des Opfers haben, denke ich, das ist ganz ersichtlich, wenn wir uns solche Bewegungen wie die Black Lives Matter-Bewegung anschauen, die Entwicklung nach dem Tod George Floyds, aber auch, wenn wir auf erfundene Opfergeschichten schauen. Ja, also das gab es ja schon seit den 60er, 70er Jahren, dass Menschen sich als Holocaust-Opfer ausgaben, die damit gar nichts zu tun hatten. Neuerdings ist die erfundene Opfergeschichte von Jill Oferim durch seine Dschungelcamp-Teilnahme wieder allseits in Erinnerung gerufen worden.
Der behauptet hat, antisemitisch angegriffen worden zu sein.
Genau. So etwas würde man ja nicht behaupten, wenn man sich nicht von der Opferrolle Aufmerksamkeit versprechen würde. Und die Frage ist natürlich, wie kommt es dazu? Denn Opfer sein möchte ja niemand. Also deswegen ist ja der Begriff Opfer auch heute auch noch negativ geprägt. Also das berühmte Schulhofspruch, du Opfer, bezeichnet ja jemanden, den man verachtet, weil man meint, der ist in einem Machtkampf unterlegen, der kann sich nicht wehren, der kann sich nicht durchsetzen. Also diese negative Konnotation ist ja heute auch noch da. Und trotzdem gleichzeitig kann es eben erhebliche Aufmerksamkeit bringen, Wertschätzung, Mitgefühl, einem aber manchmal sogar eine gewisse Autorität verleihen, wenn man in die Rolle des Opfers schlüpft.
Und wenn ich da nachfragen darf, ist das nicht auch ein nachvollziehbarer Prozess, weil es ja sehr viele Opfer gab, die lange eben nicht anerkannt wurden? Sie haben das eben gesagt, auch mit Bezug auf die Holocaust-Opfer, aber diejenigen auch, die von Rassismus betroffen sind. Also geht es hier nicht letztlich um einen sehr nachvollziehbaren Prozess, dass möglicherweise einige jetzt stellvertretend anerkannt werden für all die Opfer, die zuvor gar keine Aufmerksamkeit bekommen haben?
Ja, psychologisch, also sozialpsychologisch, ist das absolut nachvollziehbar. Ein amerikanischer Historiker hat das mal so formuliert, dass wir die Opfer historischen Unrechts entschädigen, indem wir sie aufwerten. Ja, also die Aufwertung ist sozusagen eine Form der Entschädigung. Das entsteht aus dem schlechten Gewissen heraus, dass den Unrecht widerfahren ist. Und man versucht, diese moralische Aufwertung quasi als Wiedergutmachung zu verstehen. Das ist psychologisch vollkommen verständlich. Wir müssen uns allerdings die Frage stellen, ob das wirklich hilfreich ist, mit Blick auf das Verständnis historischer, politischer, moralischer Vorgänge. Denn wenn wir etwa die Holocaust-Überlebenden nicht nur als wichtige Zeitzeugen betrachten, sondern ihnen unterstellen, dass sie aufgrund ihres unermesslichen Leids auch quasi eine höhere Weisheit empfangen haben und uns daher mitteilen können, welche moralischen Lehren wir genau aus dem Holocaust zu ziehen haben. Ich denke, das ist eine große moralische und epistemische Überforderung. Der kann kein Mensch gerecht werden. Und es verzerrt auch das, was wir tun müssen, nämlich historische Prozesse genau zu analysieren, aber eben auch zu unterscheiden von den speziellen Problemen, die wir in der Gegenwart haben. Wir können unsere gegenwärtigen Probleme nicht einfach dadurch lösen, dass wir behaupten, zu wissen, welche Lehren genau aus der Vergangenheit zu ziehen sind.
Sie stellen ja in Ihrem Buch diese spannende These auf, dass die Aufwertung des Opfers im Kontext der Entstehung einer Pseudomoral verstanden werden muss, so schreiben Sie, die der Erweiterung von Begriffen und der Übertragung von Praktiken aus dem Therapiebereich auf den Bereich der Alltagsmoral entspringt. Also Sie sagen, dass der Wandel und die Aufwertung der Opferfigur auch damit zu tun hat, dass inzwischen psychotherapeutisches Denken so weit verbreitet ist. Könnten Sie das vielleicht etwas genauer erläutern?
Ja, also wenn wir in der Zeitung lesen oder hören heute, dass jemand Opfer etwa sexueller Belästigung oder Antisemitismus oder Rassismus oder was auch immer geworden ist, dann kommt immer ganz schnell diese Figur des Zuhörens und Anhörens. Ja, und besonders bei weiblichen Opfern auch oft die Vorstellung, jemand müsste unbedingt Glauben geschenkt werden. Also man dürfe die Aussage nicht anzweifeln. Das sei in der Geschichte viel zu lange passiert, dass Frauen ein solches Unrecht angetan worden sei. Und in welche Gefahren das führen kann, sieht man paradigmatisch, denke ich, bei dem Fall Jill Ofarim. Es stellte sich da ja nach einer Weile heraus, dass diese ganze Geschichte der Antisemitismusvorwurf vollkommen erfunden war. Also da war gar nichts dran. Und was ich ganz erstaunlich fand, aber eben typisch für unsere Zeit, war, dass der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde öffentlich sagte, es war trotzdem richtig, dem Opfer erstmal Glauben zu schenken, wenn ein solcher Vorwurf im Raum steht. Ja. Und ich denke, da wird auf gefährliche Weise zweierlei vermischt. Es ist natürlich richtig, dem Opfer erst einmal zuzuhören, es zu trösten, ihm Unterstützung zu geben. Und im therapeutischen Bereich ist es sicher auch richtig, das Narrativ des Opfers erst einmal überhaupt nicht anzuzweifeln, denn die Psychotherapeutin möchte ja, dass der Klient sich nicht selbst zensiert, sondern eben wirklich erzählt, wie er es erlebt hat oder wie sich ihm die Dinge darstellen. Aber wenn man diese Haltung in die Öffentlichkeit überträgt, dann wird sie ja zu einem Fürwahr erklären. Ja, also man erklärt die Version eines echten oder vermeintlichen Opfers in der Öffentlichkeit für wahr. Und das schafft große Konflikte und ist auch ungerecht, würde ich sagen. Denn an dem Konflikt, um den es jeweils geht, sind ja mehrere beteiligt. Und wenn man jetzt die Version der einen Seite auch wenn sie vom Gericht noch nicht geprüft ist, für wahr erklärt, tut man damit möglicherweise demjenigen, der zu Unrecht beschuldigt wurde, ein schweres Unrecht. Und das ist ja im Fall Jill Oferim auch passiert.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, weil ich die Argumentation genauer verstehen möchte, nur weil ganz wenige die Opferposition missbrauchen und behaupten, Opfer geworden zu sein, obwohl sie es nicht sind, kann man ja daraus nicht schlussfolgern, dass den anderen dann weniger Gehör geschenkt werden sollte. Das ist ja gerade eine Errungenschaft des Diskurses, dass man sagt, diejenigen, denen lange gar nicht geglaubt wurde, wird jetzt Gehör geschenkt und sie müssen sich nicht behaupten. Das ist doch eine Errungenschaft.
Wie gesagt, also das Gehörschenken ist eine Errungenschaft, aber das Gehörschenken darf nicht verwechselt werden, damit etwas öffentlich für wahr zu erklären. Ja. Sie sagen zu Recht, dass es relativ selten ist, dass jemand eine Belästigung oder einen Antisemitismusvorwurf völlig frei aus der Luft greift, ja, ohne dass irgendetwas dergleichen vorgefallen ist. Es ist aber so gut wie der Normalfall, dass diejenigen, die das Gefühl haben, ein Unrecht erlebt zu haben, das auf eine Weise darstellen, die sich nicht unbedingt deckt, ja, mit dem, was die anderen Beteiligten erlebt haben. Das ist diese sogenannte subjektive Verzerrung. Also wir erleben all das, was uns selber zustößt, besonders wenn es uns aufregt, oft sehr viel intensiver und auf eine andere Weise, ja, als es denjenigen erscheint, die etwas gesagt haben, was sie vielleicht gar nicht böse gemeint haben. Also subjektive Verzerrungen sind definitiv der Normalfall und nicht die keine seltene Ausnahme. Und daher ist es in allen Fällen wichtig, zwar sich fürsorglich und zuhörend um das Opfer zu kümmern, ja, aber die Version, die jemand erzählt, der etwas erlitten hat, nicht einfach mit der objektiven, unparteiischen Wahrheit gleichzusetzen.
Sie argumentieren auch, dass wir hier in eine Position der Richtenden dann in der Öffentlichkeit verleitet werden, dass wir ein Urteil fällen müssen, obwohl wir eigentlich die Tatsachen gar nicht kennen. Verstehe ich Sie da richtig?
Genau. Also wir haben ja aus guten Gründen das Rechtswesen, um solche Konflikte zu klären. Beim Rechtswesen treten eben Verteidiger, Ankläger auf, ein unparteiisches Gericht, schaut sich die Evidenz genau an. Was wir in letzter Zeit haben, sind aber so öffentliche quasi öffentliche Gerichte, ja, in denen Betroffene auftreten und dabei immer in einer ungeheuren Vorteilsposition gegenüber denen stehen, denen etwas vorgeworfen wird. Und eine öffentliche Verurteilung in den Medien, in den Zeitungen ist eine furchtbare Sache für die Betroffenen. Ja, also wir kommen manchmal in eine Situation, wo der Prozess im Grunde relativ irrelevant wird, weil die Geldstrafe, zu der jemand eventuell verurteilt wird, viel irrelevanter ist als diese öffentliche Zerstörung des Rufes. Und das finde ich keine gute Entwicklung.
Man muss vielleicht aber auch hinzufügen, dass natürlich diejenigen, die von Gewalt betroffen sind und dann in die Öffentlichkeit gehen und darüber sprechen, möglicherweise auch die Erfahrung gemacht haben, dass das Justizsystem ihnen auch nicht geglaubt hat. Wenn man sich anschaut, wie selten Vergewaltigungsfälle tatsächlich aufgeklärt werden können, auch rein faktisch, dann ist möglicherweise die Öffentlichkeit für diese Personen der richtige Ort, um auf ein grundlegendes strukturelles Problem aufmerksam zu machen. Gar nicht für sich selber, also um Gerechtigkeit für sich selber zu erwirken, sondern um auf etwas Größeres aufmerksam zu machen. Können Sie dieser Argumentation auch folgen?
Ja, also ich bin nicht sicher, ob es heute wirklich so ist, dass es ganz schwer ist, bei Vergewaltigungsvorwürfen eine faire, gerechte Beurteilung vor Gericht zu bekommen.
Oder sagen wir auch bei anderen Vorwürfen, also wenn es beispielsweise um Belästigung und so weiter geht, das ist zum Teil sehr schwierig nachzuweisen.
Ja, also ich denke, hier haben wir zwei verschiedene Entwicklungen. Die eine Frage ist die der Aufklärung wirklich schwerer Vorwürfe vor Gericht. Ja, das kann natürlich ein Problem sein, wenn etwa der Vergewaltigungsvorwurf erst eine Weile nach dem Ereignis erhoben wird, es kein ärztliches Attest gibt und so weiter. Dann kann das in der Tat schwer aufzuklären sein. Wir haben aber auch neuerdings eine Entwicklung, dass sehr viel mehr Dinge über das Strafrecht abgehandelt werden als früher. Also dass Formen von sozialen Konflikten, bei denen man früher gesagt hätte, das sollten die Leute lieber unter sich selbst klären und das muss man eventuell auch nicht so wichtig nehmen, wie etwa, sagen wir mal, eine etwas unverschämte Kritik in den sozialen Medien, dass das heute als eine strafwürdige Verletzung empfunden wird, also dass das angezeigt wird. Und da haben wir natürlich sehr oft eine Kluft, ja, zwischen dem, was persönlich als verletzend empfunden wird und dem, was dann auf der Grundlage der Gesetze letztlich von Gerichten als strafwürdig befunden wird.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie diese Konfliktkultur geprägt ist von neuen Dynamiken. Darüber sprechen wir schon. Also einerseits diese Übersetzung eines Konflikts in ein Täter-Opfer-Schema, wie Sie es nennen, unter Zuhilfenahme einer therapeutischen Perspektive. Aber eben auch, dass aus individuellen Auseinandersetzungen kollektive Ereignisse werden. Und ich frage mich genau bei diesem zweiten Punkt, ob man nicht auch andersherum argumentieren kann, dass vormals entpolitisierte und individualisierte Konflikte jetzt wieder im Kontext einer größeren Öffentlichkeit politisiert werden und dass darauf verwiesen wird, wo diese Konflikte entstanden sind, nämlich in den strukturellen Bedingungen unseres Zusammenlebens und gar nicht individuell. Also ist das nicht eine sehr konsequente Herangehensweise, diese Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen?
Ja, es kommt ganz drauf an. Man kann das so und so sehen. Nehmen wir mal diesen derzeitigen Fall Fernandes-Ulmen. Da kann man einerseits argumentieren, also das, was Ulmen vorgeworfen wird, es ist ja noch nicht strafrechtlich geklärt, nicht? Also insofern gilt im Moment noch die Unschuldsvermutung. Aber was ihm vorgeworfen wird, könnte man ja sagen, das ist jetzt wirklich eine sehr private Angelegenheit, nicht? Also jemand nimmt die Identität des Ehepartners an und fängt dann allerlei pornografische sexuelle Aktivitäten sowohl in den sozialen Medien als auch telefonisch an. Also man würde sagen, ein skurriles Sexualverhalten, ja. Gleichzeitig ist es aber verbunden mit einer neueren technologischen Entwicklung, also eben der Möglichkeit, Social-Media-Konten zu eröffnen, nicht, und über Social Media in Kontakt zu treten. In der Presse wurde es auch vermischt mit einer weiteren Möglichkeit, nämlich pornografische Deepfakes von Menschen anzufertigen. Und das ist natürlich in der Tat ein allgemeines Problem, nicht? Also das ist ein Problem, was ganz viele betrifft, das durch die neueren Medien ermöglicht wurde, ja, und wo wir ganz klar auch neue rechtliche Regelungen brauchen. Und in der öffentlichen Diskussion wurde jetzt dieser doch sehr spezielle Fall Fernandes-Ulmen, der auch gar nicht Deepfakes betrifft, löste eine große Empörungswelle aus, die so weit ging, dass quasi die Vorstellung im Raum stand, sind nicht alle Männer eigentlich Ulmens, ja, obwohl es wirklich ein sehr spezielles Verhalten war. Und gleichzeitig wurde das, die Emotionalisierung dieses Falls benutzt, um ein Gesetzesvorhaben, wovon ich eigentlich denke, es müsste unstrittig sein, nämlich die Verbreitung pornografischer Deepfakes unter Strafe zu stellen im Kontext weiterer gesetzlicher Regelungen gegen sogenannte Online-Gewalt. Also das beides wurde da zusammengebracht und ich denke, hier sieht man die Ambivalenz eines solchen Vorgehens. Also das Private öffentlich zu machen kann sehr stark zur Emotionalisierung öffentlicher Probleme führen, dadurch große Aufmerksamkeit darauf lenken. Man könnte also sagen, ist doch eine gute Sache, dass jetzt dieses wirklich gravierende Problem pornografischer Deepfakes endlich forciert angegangen wird. Und da würde ich zustimmen. Andererseits lenkt es die Aufmerksamkeit eben sehr stark auf etwas ganz Spezielles. Und die Emotionalisierung führt natürlich auch dazu, dass das Für und Wider einer solchen Gesetzgebung, bei der man sich ja gut fragen kann, was genau will man jetzt unter Strafe stellen und kann die Bestrafung etwa der Herstellung von Deepfakes wenn der Deepfake sehr allgemein gefasst wird, auch unerwünschte Wirkungen haben, also etwa der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das kann in einer solchen Situation natürlich nicht mehr so nüchtern diskutiert werden, ja, wie ohne diese Emotionalisierung.
Wobei dann natürlich viele argumentieren würden, dass digitale Gewalt gegen Frauen eben alltäglich ist. Und dieser Fall mag speziell sein, aber er steht natürlich für eine Struktur der Gewalt von Männern gegen Frauen im Patriarchat. Das können wir jetzt nicht in Gänze diskutieren. Ich finde aber diesen Punkt wahnsinnig spannend, den Sie machen von der Emotionalisierung, weil da sind wir ja bei der Frage, welche Rolle spielt auch Empathie im Sprechen in der Öffentlichkeit? Und man könnte ja sagen, diese Emotionalisierung, also einen Zugang zu haben zu dieser emotionalen Dimension, ist kein Hindernis, sondern ein notwendiger Bestandteil von einer verantwortungsvollen Debatte. Wir brauchen Mitgefühl und Empathie als moralische Orientierungspunkte. Sehen Sie das auch so?
Ja, da würde ich Ihnen sogar vollkommen zustimmen. Man muss aber immer sehen, dass die Emotionalisierung eine erhellende und eine verdunkelnde Seite hat. Ja, also die erhellende besteht darin, dass die Leute erstmal auf ein Problem aufmerksam werden. Also eine nüchterne Beschreibung der ganzen Probleme, die mit unter dem Stichwort digitale Gewalt versammelt werden, fühlen sich da viele erstmal gar nicht angesprochen. Ja, aber wenn man so eine Geschichte hört wie Fernandes Ulmen, selbst obwohl sie mit Deepfakes eigentlich gar nichts zu tun hat, da fühlen sich ganz viele angesprochen. Es wird Aufmerksamkeit geweckt und dadurch kann man auch weitere Probleme, andere Leidensgeschichten in den Mittelpunkt stellen und versuchen, ein Problembewusstsein zu erzeugen. Gleichzeitig, wie ich schon gesagt hatte, wirkt es aber verdunkelnd, ja, weil die anderen problematischen Neben- und Langzeitfolgen einer Gesetzgebung eben auch diskutiert werden müssen. Also Stichwort Klarnamenpflicht. Ja, also in dem Zusammenhang wurde ja auch von einigen eine Klarnamenpflicht gefordert. Das hätte aber ganz erhebliche Konsequenzen. Also Whistleblower, Kinder, Jugendliche in den sozialen Medien sollten möglichst nicht ihre wirklichen Namen nennen, weil sie dann oft gefährdet sind. Ganz viele Personen, die, sagen wir mal, in Arbeitsverhältnissen sind, ja, wo durchaus darauf geschaut wird, wie die Leute sich äußern, hätten keine Möglichkeit, sich etwa mehr kritisch zu politischen Entwicklungen zu äußern, wenn sie das unter ihrem Klarnamen machen müssten und dergleichen. Also man muss immer das Für und Wider dieser Situation abwägen und das erfordert eine gewisse Nüchternheit. Ja, und wenn man mit großer Emotionalisierung die Aufmerksamkeit auf eine Sache lenkt, dann wird die vielleicht in ihrer ganzen Problemdimension erhellt und dabei tritt aber vieles andere zurück. Ja, das meine ich mit der verdunkelnden Seite.
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir abwägen, ob es hier um Ermächtigung geht durch die Figur des Opfers oder so etwas wie Entmächtigung. Also steckt ein Potenzial für gesellschaftliche Veränderung in der Figur des Opfers oder droht die Gefahr, dass bestimmte Debatten in eine falsche Richtung laufen, in einer Gesellschaft, in der das Opfer eine zentrale Figur wird?
Ja, ich denke beides. Also ich denke, seit den 60er Jahren ist der Begriff des Opfers nicht nur entstigmatisiert worden, sondern eben auch mit dem positiven, emanzipatorischen Gehalt quasi des aktiven Opfers angereichert worden. Also die Personen in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, in der Frauenbewegung, die Risiken auf sich nahm, nicht? Also wie Polizeigewalt bei den einen, bei den anderen öffentliche Beschämung, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, das sie nicht nur privat betrifft, sondern das eben von großer gesellschaftlicher Relevanz ist und sich da sehr aktiv für die Veränderung einzusetzen. Und in diesem emanzipatorischen Kontext würde ich sagen, Verletzlichkeit ist ganz wichtig als Bestandteil dieses Opferbegriffs. Es ist einerseits natürlich der Ausgangspunkt, nicht? Also wenn man nicht irgendwo verletzlich ist, wird man ja nicht zum Opfer, etwa sexueller Gewalt. Hinzu kommt die zweite Verletzlichkeit, also die der öffentlichen Beschämbarkeit, der öffentlichen Stigmatisierbarkeit. Sich auf diese Verletzlichkeit einzulassen, aber sich nicht von ihr absorbieren zu lassen, ja, sondern sich weiter als selbstbestimmtes Subjekt zu begreifen, das diese Verletzlichkeit zum Thema macht, um sozial etwas zu verändern. Das würde ich als einen Prozess der Selbstermächtigung beschreiben. Durch die Anreicherung des Opferbegriffs mit der Vorstellung, Opfer sind eigentlich auch immer traumatisiert. Ja, das hat sich so allmählich in den 90er Jahren immer stärker in den Opferbegriff eingeschlichen. Und gleichzeitig dieser Vorstellung, die quasi eine Kopie von den Holocaust-Opfern ist, als Paradigma, das Opfersein, also gelitten haben, und möglichst, wenn man auch stark gelitten hat, also wenn man stark traumatisiert ist, auch mit Autorität verbunden ist, das hat so einen Anreiz geschaffen, den man manchmal spürt, etwa auch in diesem Fake-Video von Jill Oferim, sich selbst als ganz besonders verletzt und traumatisiert darzustellen, weil man glaubt, darauf beruht jetzt der eigene Anspruch an die Empathie, die Unterstützung der anderen, das Wohl, ihr Wohlwollen, die eigene Glaubwürdigkeit. Und das, denke ich, ist keine gute Entwicklung. Denn es verleitet dazu, sich mit dieser Verletzlichkeit zu identifizieren. Und es verleitet dazu, auch den sozialen Veränderungsanspruch vor allem mit der Empathie der anderen zu verbinden. Ja, denn die Empathie richtet sich ja erstmal auf die eigene Verletzlichkeit. Wir brauchen aber auch den Sinn für Gerechtigkeit und Fairness. Also die Selbstermächtigung von Opfern sollte nicht dazu führen, ja, dass etwa berechtigte Interessen anderer überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden. Denn auch Menschen, die etwa Opfer ungerechter gesellschaftlicher Verhältnisse sind, können ja in Konflikte mit anderen Individuen und Gruppen geraten, die durchaus auch eigene berechtigte Interessen haben. Und dann muss man nach einem Interessenausgleich suchen, anstatt die Empathie immer nur auf die eine Seite zu richten, also auf die Opfer, denen es gelingt, besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Und ein spezieller Aspekt ist da auch die Instrumentalisierung der Viktimisierung, gerade im politischen Diskurs. Ich würde da gerne mit Ihnen auf die Rechten schauen und was die tun, weil sie führen ja einen sehr prominenten Anti-Opfer-Diskurs, machen sich lustig über Opfer, während sie sich zum Teil selber auch als Opfer stilisieren. Das heißt, genau versuchen, diese Mechanik eben zu nutzen. Ich finde, dafür steht stellvertretend Donald Trump, der sich verächtlich äußert über alle möglichen Menschen, sich selbst auch als Verfolgter sieht, eines Opfer eines Deep States, während er selbst mutmaßlich Teil eines Netzwerks um den Pädokriminellen Jeffrey Epstein war und damit mitnichten in einer Opferposition. Offenbart sich darin diese gefährliche Instrumentalisierbarkeit des Opferbegriffs?
Der Opferbegriff ist schon immer instrumentalisiert worden. Also, dass Menschen sich als Opfer anderer darstellen, das ist schon immer benutzt worden, um ihr eigenes Tun politisch zu rechtfertigen. Und in der Hinsicht spielt der Opferbegriff, denke ich, in der politischen Rechten eine ganz zentrale Rolle. Also ist ganz unverzichtbar. Donald Trump versteht sich ja wirklich, und ich denke, das ist absolut ehrlich gemeint, als die Person, der am meisten Unrecht in der ganzen Geschichte der Menschheit zugefügt wurde. Ja, also er ist das Opfer schlechthin, könnte man sagen, in seinem eigenen Weltbild. Viele Konservative und Rechtsextreme in den USA verstehen sich auch als Diskriminierungsopfer, ganz explizit, und zwar direkt nach der Logik der ursprünglich linken Identitätspolitik. Also, dass sie sagen, wir werden im Zugang zur Universität, bei bestimmten anderen Affirmative Action Projekten und so weiter, wir werden benachteiligt als weiße Männer, ja, also bei gleicher Leistung, bei gleicher Ausbildung werden uns andere vorgezogen und so. Also Opferdiskurse sind da absolut zentral. Ich denke allerdings, die meisten würden sich nicht als traumatisiert oder psychisch geschwächt durch diese Opfersituation beschreiben. Es ist eher ein soziales zum Opfer einer Ungerechtigkeit werden, ja, als ein psychisches Verletztwerden.
Und dann ist ja die Frage, wo steuern wir da perspektivisch hin? Also wie könnte auch ein Opferbegriff aussehen, der weder in diese Stereotype fällt, noch in das, was Sie sakrale Überhöhung nennen. Also wie kann man diesen Teil, den wir rausgearbeitet haben, der Selbstermächtigung fortführen und vielleicht den verdunkelnden Teil etwas in den Hintergrund schieben?
Ja, ich denke, ganz gefährlich ist die Funktion des Opferbegriffs Empathie, auf sich zu ziehen und auf diese Weise eben auch die Anhänger zu versammeln. Also das geht, wie gesagt, auf linker wie auf rechter Seite. Jede Gruppe, der es gelingt, die Vorstellung durchzusetzen, uns ist durch bestimmte andere schreckliches Unrecht geschehen, wird den Zorn auf diese anderen richten. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Ausgangsposition in einer liberalen Demokratie, um für einen Interessenausgleich zwischen verschiedenen Gruppen zu sorgen. Und ich denke, da sollten wir Abstand nehmen von der Vorstellung, Opfer sind nicht mehr selbstständig handelnde Subjekte, ja, sondern sie bedürfen quasi einer Vorzugsbehandlung aufgrund ihrer psychischen Belastung, sondern Opfer wieder als geschädigte Personen betrachten, ja, denen unter irgendeinem Aspekt Schaden zugefügt worden ist, die aber ansonsten freie, handlungsfähige Subjekte sind. Und da haben wir ja auch ein fantastisches Vorbild in der Französin Gisèle Pelicot, der ja wirklich Dinge zugefügt wurden, die unvorstellbar sind. Also etwas Schlimmeres im eigenen Privatleben kann man sich ja überhaupt nicht imaginieren, als was ihr passiert ist. Und trotzdem hat sie sich konsequent verweigert, die Opferrolle anzulegen, darauf bestanden vor Gericht, dass die Videos mit den Vergewaltigungsszenen gezeigt wurden, und hat sich auch konsequent geweigert, in irgendwelche Täter-Opfer-Stereotypen zu schlüpfen, ja, auch was den Kontakt zu ihrem Mann angeht. Sie verhält sich einfach so, wie sie ihr selbst für richtig hält. Das finde ich ein fantastisches Vorbild.
Frau Lotter, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für die spannende Auseinandersetzung.
Und wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen möchten, das Buch von Maria Sibylla Lotter trägt den Titel Opfer über Verwundbarkeit als Selbstbild.